Megawatt and Friends. Energie neu denken.
Willkommen bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro, in dem wir Energie neu denken. Hier sprechen wir mit Profis, die die Energiewende gestalten. Es geht um Strom, Wärme, Speicher und Netze. Aber vor allem um die Frage, wie gelingt nachhaltige Energieversorgung für Unternehmen? Schön, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Energiewende bei Megawatt and Friends. Und ich sage herzlich willkommen auch Jörg Reichert von Netze BW.
Hallo lieber Jan, ich freue mich, dass wir heute die Chance für einen Austausch haben. Auch von mir herzlich willkommen hier in Stuttgart.
Ja, ich freue mich auch, Jörg. Ich sag gleich vorweg, wir duzen uns, wir kennen uns schon seit Studienzeiten. Ich habe deinen Werdegang so aus den Augenwinkeln immer mitverfolgen können, wie du zuerst übers Consulting, dann schon seit 2006 in die Energiebranche eingestiegen bist und da speziell eben beim ENBW oder NBW-Konzern deinen Weg gemacht hast. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute auch persönlich sprechen. Ich muss dazu sagen, wir sitzen hier eben in Stuttgart in der NBW City und für mich wirklich eine coole Erfahrung, heute auszusteigen bei einer eigenen U-Bahn-Haltestation NBW City. Da merkt man, dass das wirklich ein großer Konzern ist, der wirklich massiv hier an der Energiewende mitarbeitet.
Absolut, da gibt es auch eine kleine Historie zu. Also historisch war die NBW stark in der Stadtmitte in Stuttgart vertreten. Man hat viele Einheiten konsolidiert, ist hier rausgezogen. Damals gab es keine Verkehrsanbindung, die hat man, und ich glaube, es war einer der Impulse, dass die NBW rausgezogen ist, dass man auch die Bahnlinie hier hoch mitverlegt hat. Entsprechend gibt es heute auch eine Haltestelle NBW City.
Sehr gut. Und ein großer Teil also dieser Büros ist wahrscheinlich auch von den Netze BW belegt. Zumindest habe ich außenrum sehr viele VW-Busse, Elektrofahrzeuge mit eurem Logo, mit der Netze BW gesehen. Also das heißt, ihr seid schon eine der großen Töchter oder du bist der CEO, einer oder der Geschäftsführer, einer der großen Töchter und operativen Gesellschaften der NBW. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen einordnen, Netze BW, drittgrößter Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Was sind so eure Rahmendaten?
Gerne, und ich würde vielleicht eins drüber starten, die NBW ist der letzte große integrierte Energieversorger in Deutschland, der von der Erzeugung Erneuerbare über die Netze bis hin zum Vertrieb E-Mobilität vertreten ist. Und wir als Netze BW sind Teil der NBW und wir sind personell die größte Einheit im NBW-Konzern. Und wir sind für das Verteilnetz oder für große Teile des Verteilnetzes in Baden-Württemberg zuständig.
Und der personell größte, die größte Einheit bedeutet, weil wie viele 1000 Mitarbeiter sorgen dafür, dass dieses Netz stabil ist?
Wir sind in Summe, wir sind stark gewachsen die letzten Jahre. Wir haben heute 6000 Kolleginnen und Kollegen, die dafür sorgen, dass die Energiewende im Verteilnetz in Baden-Württemberg heute und morgen gelingt. Das ist für uns eine wichtige Aufgabe. Ja, wir haben Sorge damit auch für Lebensqualität in der Region und das sehr dezentral mit eben vielen Kolleginnen und Kollegen. Tag ein, Tag aus.
Sehr gut. Und du als Geschäftsführer trägst dafür eben auch die Verantwortung. Ich möchte mal zur Einordnung so ein bisschen Hintergrund zu dir erfahren. Wir kennen uns schon länger, deswegen habe ich es im Blick, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast BWL studiert, hast dann promoviert an der LMU in München zum Thema Unternehmensbewertung, warst dann erst im Consulting und dann kam der bewusste Entschluss, die Energiebranche als spannend, die damals 2006, ja, die war halt so Commodity, würde ich sagen. Und wie kamst du der Entscheidung, da einzusteigen in diese, aus dem Consulting in die Energiebranche?
Ja, das Thema Energie hat mich auch schon zur Beratungszeit interessiert. Und klar, die Energiewende war noch nicht in vollem Gange, aber das EEG gab es schon, Markt war liberalisiert. Es war schon damals eine spannende Zeit, auch 2006. Und ja, für mich ist damals der Einstieg bei der NBW. Ich bin im M&A-Bereich eingestiegen und habe seither die Chance gehabt, ganz verschiedene Einheiten im NBW-Konzern kennenzulernen. Bin jetzt seit eineinhalb Jahren Vorsitzender geschäftsführender Netze BW, war zuvor 6 Jahre in der Schweiz bei der Naturenergie, war davor mal Leiter fürs Controlling der NBW und konnte mir in den Jahren immer wieder neue Perspektive erschließen und auch neue Dinge über die Energiewende und die NBW lernen.
Und den Punkt finde ich sehr spannend, dass du eben auch die Perspektive aus der Schweiz mitbringst. Also du warst da als auch als Geschäftsführer dieser Naturenergie unterwegs. Das, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen einordnen, was das für ein Unternehmen ist. Ja, eben in Deutschland und der Schweiz unterwegs als Energieversorger. Wo stehen denn die Schweizer bei der Schweizer Energiewende?
Gut, die Schweizer sind natürlich, also die Naturenergie ist ein binationales Unternehmen. Das hat Aktivitäten in Deutschland und in der Schweiz und damit in der EU und außerhalb der EU. Und das Thema Energie ist für die Schweiz natürlich ein hohes Gut und es gibt immer wieder die Frage, wie eng lehnt man sich auch in Energiefragen an die EU an und inwieweit möchte man auch einen eigenen Weg gehen. Und die Schweiz ist, und das war auch ein Teil der Naturenergie-Themen, natürlich in dem Privileg, dass sie einen relativ hohen Anteil an Wasserkraftstromproduktion hat. Und das ist mal ein deutlicher, das ist fast die Hälfte der Energie in der Schweiz wird aus Wasserkraft produziert. Insofern ist die Energiewende in der Schweiz auch ein großes und wichtiges Thema. Aber die Ausgangsbasis ist eine andere wie in Deutschland.
Und ihr hattet da auch eine Menge eigene Wasserkraftwerke. Das heißt, auch da habt ihr schon CO2-freien Strom intensiv produziert?
Wir haben eigene Wasserkraftwerke gehabt am Rhein und im Wallis und damit ein Beitrag ist mal zum Klimaschutz geleistet mit der Wasserkraft. Wir haben Stromnetze gehabt, wir haben aber auch in Photovoltaik investiert, insbesondere in der Schweiz. Und da gibt es natürlich Parallelitäten zwischen den Energiemärkten, die sind auch gekoppelt, aber es gibt auch, also wenn man so die Märkte gegeneinander legt, es ist alles etwas weniger reguliert auf der Schweizer Seite, wie das im deutschen Energiesystem der Fall ist. Von daher, Branche ist gleich, aber es gibt doch regionale Besonderheiten, die dann in der Schweiz gelten. Mhm. Und ansonsten vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Wir sprechen ja immer über einen fragmentierten Markt in Deutschland, 800 Stadtwerke oder Netzbetreiber, die es gibt. In der Schweiz gibt es eine ähnliche Größenordnung auf ein deutlich kleineres Land. Also insofern ist der Markt dort in Summe auch sehr fragmentiert.
Oder sogar eigentlich noch fragmentierter, ne, wenn man, okay, interessant. Jetzt sprechen wir heute schwerpunktmäßig mal über das Thema Verteilnetz und seine Rolle in der Energiewende. Ich fand es deswegen besonders spannend und cool, dass wir heute sprechen können, weil ihr, würde ich schon sagen, eine ganz neue Bedeutung bekommen habt innerhalb der Energiewende. Das Verteilnetz war eigentlich immer so da. Vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen erläutern, was so euer tägliches, euer Daily Business ist. Aber jetzt plötzlich, wo eben immer stärker große und kleine PV-Anlagen ins Spiel kommen, jetzt vor allem auch Batterie-Energiespeichersysteme, die angeschlossen werden wollen, hat das, würde ich sagen, das Verteilnetz, aber auch natürlich das Übertragungsnetz, natürlich nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit und Bedeutung bekommen. Plus eben natürlich, ihr seid der entscheidende Faktor für die Versorgungssicherheit. Es gab auch so ein paar Vorfälle, wo man gemerkt hat, dass dieses System auch durchaus anfällig ist. Also insofern positiv, ihr seid wichtiger geworden, schwierig. Das Verteilnetz muss Schritt halten mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Da habt ihr einiges vor der Brust gerade, ne?
Ja, ich glaube, die Visibilität des Verteilnetzes ist deutlich gestiegen. Und jetzt muss man sagen, Energiewende ist immer ein Gesamtkonstrukt. Da muss erneuerbare Erzeugung funktionieren, da müssen Speicher funktionieren, da muss die Durchleitung, also das Netz funktionieren. Und da müssen die Verbraucher, Rechenzentren, Industrie, aber auch E-Mobilität, das muss alles zusammenpassen, ne? Und wir merken, ja, es gibt aktuell eher Engpässe auf der Netzseite. Und das ist eben eines der Themen, wo wir uns auch stark für einsetzen. Wir müssen die Dinge synchronisiert bekommen. Es nutzt nichts, wenn wir besonders schnell unterwegs sind beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netzausbau dann hinterherhinkt. Also erfolgreich sind wir in Summe nur dann, wenn wir die Dinge miteinander verzahnt und synchronisiert bekommt. Und da merkt man schon, dass da insbesondere in Richtung Verteilnetz noch ein klein wenig Nachholbedarf ist.
Das heißt, klar, ihr müsst jetzt die Netze so ertüchtigen, dass eben diese großen Anlagen, sowohl in der Erzeugung als auch in der Speicherung, dass das eben diese Flexibilität, die dadurch notwendig ist, aber die auch entsteht durch die Batterie-Energiespeichersysteme, dass das funktioniert. Und das ist eben nicht nur Kupfer, was da jetzt verbaut werden muss, sondern das sind komplexe Systeme, für die ihr da verantwortlich seid. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erläutern, bitte.
Können wir noch mal anfangen mit der NetzCBW ein Stück weit. Also wir sind 6.000 Kolleginnen und Kollegen. Wir sind der Verteilnetzbetreiber in Baden-Württemberg. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind an 100 Standorte im Land verteilt. Und wir betreiben rund 100.000 Kilometer Stromleitungen. Wir haben ein etwas kleineres Gasnetz, ein deutlich kleineres Gasnetz. Und wir haben auch ein Wassernetz, insbesondere hier in Stuttgart. Das vielleicht zum Rahmen, ja, und ist man im Rahmen der Energiewende, ja, da setzen wir uns, aber alle Verteilnetzbetreiber auch mit auseinander, was müssen wir denn im Netz bis zur Beendigung der Energiewende, also bis 2045, bis wir klimaneutral sein wollen, was müssen wir denn dort alles tun? Und da gibt es sogenannte Netzentwicklungspläne, die dann den Fahrplan beschreiben sollen. Da starten die Übertragungsnetzbetreiber, die Verteilnetzbetreiber schließen sich auf den Planungen der Übertragungsnetzbetreiber an und dann gibt es eben vorausschauende Planungen, bis 2045. Das haben wir für uns auch gemacht und wir gehen aus heutiger Sicht davon aus, dass wir, um die Energiewende im Verteilnetz bei der NetzCBW umsetzen zu können, über 30 Milliarden Euro bis 2045 investieren müssen.
Kannst du die Zahl bitte nochmal sagen, damit wir sie auch nicht sacken lassen?
Das sind in Summe für die Energiewende mehr als 30 Milliarden Euro bis 2045. Und am kurzen Ende gehen wir von aus, zwischen 2024 und 2030, dass wir unser investiertes Kapital verdoppeln. Und das zeigt, es ist eine Riesenänderung, eine Riesenanforderung. Es ist nicht nur auf der Investseite, können wir gleich nochmal beleuchten, aber es ist auch auf der Investitionsseite eine Mammutaufgabe und eine Generationenaufgabe, der wir uns auch im Verteilnetz stellen müssen.
Ja, also wir betrachten ja vor allem eben auch diese unternehmerische Perspektive der Energiewende, also meistens, was können Unternehmen, wie können Unternehmen sich jetzt aufstellen, dass Energieversorgung ein positiver Standortfaktor ist, dass man vielleicht auch selbst investiert in Produktion, dass man Speicherung und Flexibilitäten unternehmerisch sieht. Aber diese Aufgabe, 30 Milliarden zu investieren, die habt ihr vermutlich ja auch nicht als Gewinnvorträge in der Bilanz stehen, sondern die müsst ihr jetzt auch extern akquirieren, dieses Kapital, oder wie stelle ich mir diese Investitionsaufgabe vor?
Also A, sind wir dort im regulierten Geschäft. Ja? Also wir kriegen, ist mal eine Regulierungsvorgabe von der Bundesnetzagentur und die beschreibt, wie sich unsere Erlössituation die nächsten Jahre darstellt. Das ist das eine. Und das andere ist dann, in dem Rahmen können wir Kapital durch Innenfinanzierung beschaffen oder eben extern. Das machen wir über die NBW und dann über den Kapitalmarkt. Und ja, wie du richtigerweise sagst, da braucht es viele Milliarden, die dann auch fürs Netz auch über Fremdkapital bereitgestellt werden. Und da ist wieder wichtig, ja, der Rahmen muss auch dort passen, dass die Investoren sagen, da passt, ist mal Rendite-Risikoprofil, das passt und ich bin bereit, diese großen Summen auch zur Verfügung zu stellen. Und das ist durchaus ein Thema. Vielleicht das als kleiner Abzweig, der finanzielle Rahmen für das Netzgeschäft aktuell neu festgelegt. Da gibt es den sogenannten NEST-Prozess, der läuft über die Bundesnetzagentur. Und da geht es genau darum, den künftigen Rahmen festzulegen. Wie viel Verzinsung ist im Netz möglich? Wie ist die sonstige Erlössituation? Wie wird der Effizienzvergleich ausgestaltet? Etc. etc. ist ein ganz, ganz wesentliches Element. Und wir sehen da die Notwendigkeit, dass wir eben guten Rahmen haben, dass die großen Investitionsnotwendigkeiten im Verteilnetz, dass die auch umgesetzt werden können.
Das ist die Bundesnetzagentur, die diesen NEST-Prozess vorantreibt. Wie stellt sich's aktuell dar und wo siehst du da noch so Stellhebel, die jetzt in die richtige Richtung gedreht werden müssen? Aus eurer Sicht zumindest mal. Wir sprechen jetzt mal aus der Perspektive der Verteilnetzbetreiber.
Wo stehen wir? Wir haben seit dem Ende letzten Jahres sind die sogenannten Festlegungsentwürfe des NEST-Prozesses bekannt, die hat die Bundesnetzagentur veröffentlicht. Aber innerhalb dieser Festlegungsentwürfe sind noch einzelne Parameter offen. Und einer davon ist die Kapitalverzinsung, der WACC, also Kapitalkosten, die erlaubt werden fürs Netz. Da haben wir bisher eine relativ niedrige Ausprägung in Deutschland. Wir liegen deutlich unterhalb des europäischen Durchschnitts. Der liegt bei etwa 6,5% aufs Eigenkapital, bei uns also etwas über 4%. Und damit sind wir im europäischen Vergleich zu unattraktiv aus unserer Sicht. Die Frage ist, wie sieht es künftig aus? Das ist noch offen. Da warten wir noch auf Veröffentlichungen von Seiten der Bundesnetzagentur.
Also wenn ich es richtig verstehe, geht es dann darum, dass internationale Investoren überlegen, wo allokiere ich mein verfügbares Kapital? Und da ist es natürlich attraktiver, in Märkten, wo ich 6,5% bekomme, auf mein Eigenkapital, es da zu allokieren. Und da wollt ihr international oder eben auch nur erstmal nur auf Europa-Perspektive eine konkurrenzfähige Situation.
Genau, wir brauchen da eine konkurrenzfähige Situation. Die Kapitalmärkte, also ich habe es ja gesagt, die NBW beschafft das Kapital für uns, die beschafft es international. Und die Kapitalgeber, die schauen sich natürlich genau die jeweiligen Märkte an und schauen, wie sieht der regulatorische Rahmen aus und wie attraktiv ist das im Vergleich zu anderen Ländern und Regionen. Und da sind wir natürlich auch in einem regionalen Netzgeschäft, im internationalen Spannungsfeld unterwegs. Mhm.
Ein Teil dieser Investitionen, von denen du vorhin gesprochen hast, dieser 30 Milliarden, wollt ihr aber auch über Beteiligung von Kommunen einwerben. Und ich glaube, die Kommune, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen in ihrer Bedeutung für die Energiewende. Also sowohl die Wärmewende als auch die Energiewende wird auf kommunaler Ebene mitentschieden. Und euer Ansatz ist, wahrscheinlich eine hohe dreistellige Zahl an Kommunen, mit denen ihr da zusammenarbeitet, die auch da auch die Möglichkeit zu geben, dass die sich finanziell an diesen Investitionen beteiligen können.
Ja, würde ich auch gerne nochmal etwas größer einordnen. Wir haben als NetzeBW fast 800 Strom- und Gaskonzessionen, 650 davon allein im Strom. Und die sind quer über Baden-Württemberg verteilt. Das sind ganz, ganz viele größere und kleinere Kommunen, Land auf, Land ab. Insofern sind wir dort schon historisch eng verzahnt und viele der Projekte, die wir umsetzen, egal ob das ein Leitungsbau, ein Umspannwerk, ein Ortsnetz ist, die finden halt vor Ort statt und wir brauchen da eine gute und enge Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den Kommunen. Das ist eine Grundvoraussetzung unserer Arbeit. Und wir haben vor über 5 Jahren uns entschieden, um auch auf der Kapitalseite eine Öffnung zu machen. Also, und wir haben seit mittlerweile 6 Jahren rund 250 Kommunen beteiligt an der NetzeBW. Das ist immer ein 5-Jahres-Horizont, für den sie sich beteiligen und damit ist mal sowohl Kapital ins Unternehmen, also in die NetzeBW einbringen und auch ist mal erweiterte Mitspracherechte habe. Wir haben dadurch beispielsweise auch kommunale Vertreter im Aufsichtsrat der NetzeBW sitze. Und wir haben über die letzte Beteiligungsrunde, die ist im letzten Jahr vollzogen worden, sind es eben 250 Kommunen und die haben über 300 Millionen Euro in die NetzeBW eingebracht und halte damit mittlerweile einen Anteil von rund 10% an unserem Unternehmen.
Geht ihr schon fast ein bisschen in die genossenschaftliche Richtung, verstehe ich das? Ist das so ein Ansatz oder ist das eine ganz andere Philosophie, die dahinter steckt?
Also wir wollen einfach dem Thema Rechnung tragen, dass die Energiewende bei uns sehr dezentral und lokal stattfindet und wir sind da auf eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen angewiesen und das ist für uns ein weiterer Baustein, um enger mit den Kommunen zusammenzurücken und dort gemeinsam an der Energiewende zu arbeiten.
Okay, sehr gut. Also das heißt aber, du würdest jetzt mal den aktuellen Ausbaustand oder Zustand des Verteilnetzes oder ich frage dich, wie würdest du den einschätzen? Positiv gesagt, alles stabil. Es funktioniert in der aktuellen Aufstellung nach vorne betrachtet. Wenn jetzt diese Ausbauziele erreicht werden wollen, dann muss da einiges passieren. Wo siehst du da so die, vielleicht nicht unbedingt Sollbruchstellen? Ich meine, das Wichtigste ist hier Versorgungssicherheit. Da passiert jetzt, da geht niemand leichtsinnig vor. Aber was sind so die Punkte, die einfach funktionieren müssen, damit man bis 2045 wirklich wettbewerbsfähig und versorgungssicher aufgestellt ist?
Ja, wir sind schon in einer, angespannten Situation, auch was das Verteilnetz anbelangt. Wir merken einfach, dass wir mehr Anfragen haben, wie wir kurzfristig angeschlossen bekommen an unser Netz. Das hat auch damit zu tun, dass manche Dinge schneller hochlaufen, wie man das im Rahmen der Netzentwicklungsplanung vorhergesehen hat, insbesondere im Bereich Batterien, da können wir später vielleicht nochmal zusprechen. Mhm. Für uns gibt es daher eigentlich 3 Themenblöcke, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Sehr kurzfristig, wie kriegen wir das bestehende Netz besser ausgenutzt? Und das zweite, wie kriegen wir das Netz ertüchtigt, also ausgebaut, an welchen Stellen? Und dann der dritte Block, wie kriegen wir unser Netz besser digitalisiert, dass wir diese Komplexität und Vielfalt auch dauerhaft erfolgreich ausgesteuert bekommen. Das sind so drei Handlungsfelder, mit denen wir uns sehr intensiv auseinandersetzen. Und am kurzen Ende, vielleicht können wir insbesondere auf dieses Thema, wie schaffen wir es, die bestehenden Netzkapazitäten noch besser auszunutzen, da nochmal ein bisschen einen Blick drauf zu werfen. Ne? Was ist die Herausforderung, die wir aktuell haben? Wir sind in den letzten 2-3 Jahren beispielsweise gibt es ein unheimliches Interesse, Batterien an unser Netz anzuschließen. Und zwar viel mehr, wie wir vorausgeschaut haben. Und das würde ich einmal kurz einordnen. Wir haben eine Spitzenlast im Netz von rund 7 Gigawatt und wir haben Batterieanfragen von deutlichst über 10 Gigawatt vorliegen.
Und die noch on top kommen dann?
Die on top ans Netz angeschlossen werden müssten. Und dafür gibt es eine Kapazität für alle. Und dann ist eine Frage, der wir uns eben aktuell auseinandersetzen. Wie schaffen wir es denn, diese vielen Anfragen, die da sind, in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen? Da arbeiten wir historisch nach dem Windhundprinzip. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Da versuchen wir, in eine andere Systematik reinzukommen, wo wir anhand von Kriterien in eine Priorisierung reinkommen. Das ist ein Thema, das uns aktuell sehr, sehr dringlich unter den Nägeln brennt.
Also das Thema, auch einer der Gründe, warum ich heute hier sitze, das beschäftigt uns bei Maestro natürlich auch sehr stark. Maestro hat auch einige Projekte in der Pipeline mit bestehenden Partnern, also wo beispielsweise auch Unternehmen, die noch Netzanschlusskapazitäten haben, dass man da gemeinsam so ein BESS-Projekt aufsetzt, also Batterie-Energiespeichersystem-Projekt. Oder aber, dass man eigene Co-Location-Batteriespeicher in die PV-Parks mit integriert. Das sind alles Themen, da habe ich das Gefühl, scharren alle eben mit den Füßen und ja, könnte man sagen, der Flaschenhals sind da gerade so ein bisschen die Netzbetreiber. Wie fühlt man sich oder wie würdest du sagen, wie kann man diesen Knoten lösen? Was sind da die Themen, die jetzt passieren müssen?
Das sind schon insbesondere die 2 Blöcke, bestehendes Netz besser ausnutzen und der Netzausbau. Und der Netzausbau, Da haben wir einfach die Perspektive 2045, da wird man am kurzen Ende nicht alles bedient bekommen, sondern das wird sukzessive Erfolge und es sind beide Elemente. Ausbau ist die langfristige Priorität und am kurzen Ende müssen wir schauen, dass wir eben möglichst viel ins Netz integriert bekommen. Und da ist für uns auch nochmal ein Unterschied, ob es sich um eine reine Einspeisethematik handelt, also beispielsweise ein PV-Berg mit einer Batterie, der nur einspeist, oder ob es auch auf der Lastseite Bedarfe gibt, wo dann, was weiß ich, eine Batterie gegen Industrieunternehmen konkurriert, der dekarbonisieren möchte.
Und wie würdest du das dann einschätzen oder nach welchen Kriterien, was wäre für dich dann das bessere Prinzip als das Windhundprinzip? Wonach entscheidet man, wen man jetzt schneller rannimmt?
Ich würde gerne mal eins, also mal verdeutlichen, wo haben wir denn die größten Engpässe bei uns aktuell? Aber auch, ich spreche auch mit vielen anderen, ist mal Verteilnetzbetreibern, die größten Engpässe, die wir aktuell sehen, sind auf Ebene der Hochspannung. Das ist das, was unterhalb der Übertragungsnetzbetreiber stattfindet. Und wir allein haben ein Hochspannungsnetz von über 4000 Kilometern. Und wir haben rund 300 Umspannwerke. Und wir gehen davon aus, dass wir 2/3 des Netzes neu bauen oder in der Leistung erweitern müssen. Und wir gehen davon aus, dass wir so gut wie alle Umspannwerke in der Leistung erweitern müsse oder neu bauen müsse. Und das schon allein zeigt, das wird nicht alles auf einmal gehen, sondern da braucht es eben einen kontinuierlichen Umsetzungsplan für die nächsten Jahre. Und in den sind wir auch schon gestartet. Da sind wir wieder beim Geld, bei Investitionen. Die Investitionen, die haben wir schon massiv hochgefahren. In den letzten 5-8 Jahren hat sich das Investitionsvolumen bei uns von 200 auf 600 Millionen verdreifacht im Stromnetz. Und wir gehen davon aus, dass wir bis 2030 rund 1 Milliarde ins Stromnetz investieren werden pro Jahr. Also von daher tut sich da viel in Sachen Netzausbau, aber es bleibt dabei, es wird nicht alles auf einmal passieren können. Da braucht es Prioritäten. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, die können wir auch gleich nochmal streifen. Das ist so dieses Thema Netzausbau.
Darf ich da nochmal nachfragen? Es hängt ja offensichtlich dann nicht nur am Geld, das wäre vielleicht noch zu beschaffen, sondern es hängt auch einfach an der Kapazität, vermutlich ganz einfach Manpower, Leute mit Know-how auf diesem Gebiet. Und wie kann ich die einsetzen, um diese massiven Umbauten, Neubauten jetzt dann auch ableisten zu können oder umsetzen zu können? Ja,
das sind viele Themen, die rein spielen. Und wenn man gerade bei dem Hochspannungsthema bleibt, also wenn man jetzt beispielsweise davon ausgeht, wir müssen eine Hochspannungsleitung Ersatz neu bauen, also die Kapazität erweitern, nicht eine neue Leitung bauen, sondern bestehende Trasse, zweites Leiterseil drauflegen, vielleicht eine etwas größere Mast hinstellen. Da brauchen wir heute 8 bis 10 Jahre, teilweise länger, um so ein Projekt umzusetzen. Und das ist natürlich zu langsam und das hat unterschiedliche Gründe. Also da spielt das Thema Genehmigung eine Rolle, da spielt das Thema Fachpersonal eine Rolle, die helfen, die Projekte umzusetzen. Da spielt das Thema Lieferantenseite eine Rolle, sind genügend Materialien da. Wenn man in Richtung Umspannwerke reinschaut, sind die Zeithorizonte klein wenig kürzer, je nach Region. Da spielt das Thema Grundstücke eine wichtige Rolle, die Assets, die wir bauen, die müssen irgendwo stehen. Dafür braucht es Grundstücke, die zur Verfügung gestellt werden. Von daher ist ein ganzes Potpourri an Themen, die wir bedienen müssen, um schneller zu werden, was das Thema Ausbau unserer Netze anbelangt. Und das ist einer der Elemente. Wir sind schneller geworden beim erneuerbaren Ausbau. Wir sind aber noch nicht wesentlich schneller geworden beim Ausbau der Verteilnetze. Und das immer wieder bei dem eingangs Gesagte, das müssen wir synchronisiert bekommen. Das nutzt nichts, wenn der eine sprinten kann und der andere ist mal im langsameren Lauf unterwegs ist. Das funktioniert nur gut, wenn die Geschwindigkeiten da aufeinander angepasst werden.
Und ich verstehe es ja auch richtig, ihr wollt jetzt auch nicht traben. Ihr wollt eigentlich schon auch in Galopp übergehen oder also in Sprint. Aber klar, ihr seid halt auch, nicht im luftleeren Raum unterwegs. Ihr hängt ab von der Regulierung, ihr hängt ab von Genehmigungen und letztlich dann natürlich auch von den Kapazitäten. Aber ich verstehe es auch richtig. Das fährt jetzt aber auch schon massiv hoch.
Das fährt hoch. Ja, wir haben jetzt, wenn man nach Baden-Württemberg reinspringt zum Beispiel, ist das Thema auch von der neuen Landesregierung als Top-Priorität angekommen. In der letzten Legislatur gab es eine Taskforce Erneuerbare. Da ging es um die Beschleunigung der erneuerbaren Projekte. In der Legislaturperiode soll es eine Taskforce für den Netzausbau geben. Und das zeigt auch, das ist auch jetzt im Land als Priorität angekommen. Man muss aber auch sagen, das Land kann nicht alles klären. Da gibt es auch wieder Dinge, die kommen aus der Bundesebene, teilweise aus der EU. Und da braucht es eben eine Synchronisierung der Bausteine über alle Ebenen hinweg. Und da sind wir unterwegs. Wir würden gerne noch schneller uns bewegen, auch wenn wir schon viel gemacht haben. Brauchen da aber auch eine gute Synchronisierung mit den entsprechend genehmigenden Stellen auf allen Ebenen.
Vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen, wie ihr mit den Kommunen zusammenarbeitet. Ich habe mir eben eure Presseseite mal angeschaut. Da sieht man, dass ihr wirklich in der Fläche, in jeder, nicht in jeder Kommune in BW, es gibt natürlich auch viele Netzbetreiber auf Stadtwerke-Ebene und so, ne? Aber man sieht schon, dass ihr ein wichtiger Partner für die Kommunen seid, damit die, angefangen von der Wärmewende, wenn die elektrifiziert werden soll, dann ist es wichtig, dass eure Netze da auch stehen, dass ihr da wirklich eng zusammenarbeiten müsst. Wie stelle ich mir das vor? Mit wem seid ihr da zugange?
Klar, mit den Rathäusern im weiteren Sinne, mit den Bürgermeistern, mit den Bauämtern. Ne? Weil viele der Projekte, wie du sagst, die finden halt irgendwo vor Ort in der Kommune statt. Ja? Da muss ein Wärmenetz gebaut, da muss ein Windpark angeschlossen oder ein Photovoltaikpark, da müssen Ortsnetzstationen gebaut werden, Ladestationen integriert werden. Und da sind wir auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen. Geht um Grundstückssuche, geht um Genehmigungsfrage, geht um Baustellenabwicklung. Und um da nochmal eine Größenordnung zu geben, Größenordnung haben wir 30.000 Baustellen, die wir pro Jahr abwickeln in Baden-Württemberg. Also es ist echtes Massengeschäft, sind nicht bloß viele große Projekte, sondern auch eine wirklich große Anzahl an kleineren Projekten. Und die finden halt häufig auf kommunaler Ebene statt.
Arbeitet ihr auch oder seid ihr auch Ansprechpartner für Unternehmen? Also gerade eben, was ja Baden-Württemberg auszeichnet, weswegen es dem Ländle bisher so gut ging, war ja, dass ihr viel Industrie, viele Mittelständler, Maschinenbauer in der Fläche habt. Da hat jedes Dorf so ungefähr seinen Hidden Champion. Und die verstehen ja immer stärker eben auch dieses Unternehmerische, diese Chance, die sich dann jetzt bietet, wenn ich meine Mitarbeiterparkplätze überdache, da eine Batterie daneben stelle. Also da gibt's viele Optionen, dass ich tatsächlich diese Energieversorgung jetzt unternehmerisch angehe. Seid ihr dann da auch der Ansprechpartner dafür, wie sowas möglich wird?
Also Ansprechpartner in jedem Fall, weil viele Dinge münden nachher wieder ins Netz und da frühzeitig im Dialog zu sein, das ist auf jeden Fall hilfreich. Und das immer wieder unter anderem bei einem Thema, das wir vorher noch mal ein bisschen geparkt hatte. Wie priorisieren wir eigentlich Vorhaben, die an uns herangetragen werden? Und historisch ist das klassische Windhund. Ich habe es gesagt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und zwar egal, wie hoch die Projektreife ist, ob das der Daseinsvorsorge dient oder andere Dinge. Da müssen wir priorisieren wir rein nach zeitlichen Kriterien. Und wir sind jetzt dabei, und da hoffen wir, das ist mal rund um die Sommerpause auch kommunikationsfähig zu haben, zu überlegen, wie schaffen wir es, Reife von einem Projekt in die Entscheidung mit reinzubringen. Ja? Hat jemand ein Grundstück, hat jemand eine Genehmigung, da ist die Umsetzungswahrscheinlichkeit dann höher. Ja, das müssen wir wahrscheinlich anders gewichten. Wie gehen wir mit Daseinsvorsorge um? Ja, wenn beispielsweise ganz plakativ ein Krankenhaus und ein Batteriespeicher um einen Anschluss konkurriert, ja, ist dann richtig zu sagen, der zuerst da ist, kriegt zuerst, oder müssen wir auch da nochmal eine Komponente mit reinbringen, wie man mit Daseinsvorsorge-Themen umgehen. Das ist eine weitere Perspektive, die hochkommt. Oder eine dritte, Ortsgebundenheit. Gibt es Themen, die sind geografisch flexibel anschließbar oder sind die fest an den Ort gebunden? Und das sind so Themen, mit denen wir uns dort beschäftigen. Was dort wichtig ist, das muss wieder diskriminierungsfrei sein, das neue Verfahren, ähnlich wie der Windhund, da dürfen wir braucht es klare Kriterien. Innerhalb der Kriterien müssen wir diskriminierungsfrei sein. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Element, wie wir ein bisschen Ordnung in die vielen, vielen Anfragen reinbekommen wollen, die wir aktuell auf dem Tisch liegen haben.
Aber das heißt, das entscheidet ihr? Das ist jetzt nichts, wo ihr mit dem Regulierer klären müsst, wen nehmt ihr jetzt weiter nach vorne in der Reihe? Oder?
Ich meine, das ist ein Thema, das beschäftigt ganz viele Netzbetreiber aktuell. Manche haben schon Verfahren kommuniziert, wie sie damit umgehen wollen. Wir sind dran. Und es ist natürlich, wer ist in diesem Spielfeld unterwegs? Das sind die Netzbetreiber. Ja, das sind die Bundesnetzagentur, die sich theoretisch des Themas annehmen könnte. Und das ist der Gesetzgeber. Ja. Und ja, bei uns ist mittlerweile der Handlungsbedarf so groß, dass wir sagen, wir aus unserer Seite würden wir da gern in Vorleistung gehen. Wir würden gern ein Modell kommunizieren und umsetzen, weil wir aktuell nicht sehen, dass der Rahmen gesetzlich so konkret wird, dass wir darauf warten könnten. Ja. Und das ist auch eine schwierige Aufgabe, und da gehen wir jetzt versuchen uns der Aufgabe sehr proaktiv zu stellen.
Mhm. Das klingt doch gut. Also das heißt, Unternehmer, die in Baden-Württemberg ihren Unternehmenssitz haben oder Produktionsstätten haben, haben vielleicht dann so ab Herbst eine Option, wenn sie eben einen hohen Reifegrad ihres Projekts haben, genehmigungsfähige Anschlüsse und so, dann können die mit euch sprechen?
Sprechen können die immer mit uns. Ja. Also ganz wichtig. Und da bleibt es bei auch die Priorisierung, die hilft wieder, Ordnung zu bekommen. Ja, die hilft uns, bestmöglich das Netz zu nutzen. Flexible Netzanschlussverträge ist auch noch ein Element. Also wenn ich nicht immer die volle Leistung brauche, sondern ist mal da in der Lage bin, was weiß ich, tagsüber etwas weniger zu nehmen, dafür nachts etwas mehr. Das hilft dann auch, das Netz besser auszunutzen. Da sind wir auch dran, das in die Umsetzung zu bringen. Haben wir Piloten am Laufe. Und dann bleibt bei, ist mal, wir müssen auch diesen Ausbaustrang, den müssen wir halt bedient bekommen. Am Ende müssen wir auch Netz ausbauen.
Das ist ja auch der Punkt, dieses Schlagwort Flexibilität ist das neue Kupfer. Ich glaube, da hängt oder liegt ja für euch auch viel Potenzial drin, dass man über diesen Ausbau der Flexibilität, also sprich Batteriespeicher, ob kleine BESS-Projekte oder die großen Projekte, da kann man sich ja möglicherweise auch viel an Netzausbau sparen, wenn man diese Flexibilität intelligent nutzt. Und das, da würde mich deine Sicht drauf natürlich interessieren. Ist das für dich der Hebel, einer der zentralen Hebel, wie wir da schneller und proaktiver vorwärts kommen?
In jedem Fall ist das ein ganz wesentlicher Hebel, und zwar sowohl auf der Einspeiseseite als auch auf der Bezugsseite müssen wir Flexibilitäten besser nutzen, um, du hast richtigerweise gesagt, die Gesamtkosten nach unten zu bringen. Ne? Also das ist für uns auch als NBW ein wichtiges Anliegen, dass wir die Energiewende nicht möglichst teuer machen, sondern auch gucken, dass die in Summe möglichst bezahlbar bleibt, weil das merkt man schon sehr stark in vielen Diskussionen. Steigende Energiepreise sind auch ein Wirtschaftsfaktor am Schluss des Tages. Und jetzt nach Lösungen zu schauen, wie die Energiewende günstiger funktionieren kann, das ist sehr in unserem Interesse. Und da spielt das Thema Flexibilisierung auf beiden Seiten, also auf der Bezugs- und auf der Einspeiseseite, eine wichtige Rolle.
Entspricht ja auch so ein bisschen dem Selbstverständnis von The Land, von Baden-Württemberg, dass man da so als Tüftler und Mechler, glaube ich, heißt es bei euch auch, einfach Projekte aufsetzt, wo man sagt, da, das ist ein bisschen weitergedacht und das ist jetzt nicht nur viel hilft viel, viel Kupfer verbauen hilft viel, sondern dass man da eben möglichst, ja, wahrscheinlich auch über den Faktor Digitalisierung eine neue Qualität reinbringt.
Ja, aber es ist nicht nur ein Landesthema, es ist ein bundesweites Thema, ja, wo sich die Frage stellt, Bezahlbarkeit ist einfach stärker in den Fokus gerückt. Heißt denn, dass Klimaschutz und Versorgungssicherheit nicht wichtig sind? Ist beides wichtig. Immer bei dem Sommer brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber Bezahlbarkeit ist einfach ein wichtiges Element. Wenn das zu teuer wird, dann sinkt die Akzeptanz und dann ist auch keinem geholfen. Und das ist einfach in der Bedeutung deutlich gestiegen in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen.
Apropos NBW, du hast gerade gesagt, aus Gesamtkonzernsicht habt ihr seid eben einer, oder meinst du auch gerade der letzte voll integrierte Konzern. Ihr habt ja auch selbst eine Menge eigener Erzeugungsanlagen, erneuerbare Erzeugungsanlagen, aber eben auch große Batterie-Energiespeicherparks und Systeme, die ihr jetzt an den Start bringt, ans Netz, an euer Netz anschließt. Wie entwickelt sich eure Rolle im Konzern dadurch, dass man da jetzt letztlich das Rückgrat dieser Energiewende oder dieser Initiativen ist?
Ich würde unterschiedliche Ebenen unterscheiden wollen. Also was hilft, dass die NBW integriert ist, diese Interessensdivergenzen, die da sind zwischen Batterie auf einer Netz möglicherweise, erneuerbaren Gaskraftwerken, das sind alles Themen, die wir im Unternehmen haben und wo wir nachher in Richtung Regulierung auch Vorschläge erarbeiten können, wie so ein Gesamtsystem ausgestaltet werden kann. Und da bringen wir uns als Netzbetreiber auch mit ein. Da liegt sicher ein großer Mehrwert in der integrierten Aufstellung. Die zweite Schiene, jetzt sind wir Netzbetreiber, da sind wir zur Neutralität verpflichtet. Ja, wir können jetzt nicht sagen, Mensch, Batterieprojekt der NBW gefällt uns besonders gut, das ziehen wir vor, dafür parken wir ein anderes nach hinten, das funktioniert nicht. Da sind wir, ist man wie jeder andere Netzbetreiber, unterliegen wir der Neutralitätspflicht und können da nicht, ist man hausintern, die Projekte bevorzugen.
Nee, aber ihr habt dadurch halt nochmal eine andere Sicht auch auf diese Energiewende. Eben auch die unternehmerischen Chancen der Energiewende, so wie ich es verstehe, ist das ja ein durchaus, auch da gibt es ja große Investitionsoffensiven, wie man diese nachhaltige Erzeugung, wie man die auch unternehmerisch sinnvoll voranbringt.
Das ist so, also für die NBW, ich habe dir vorher die Zahlen für die NetzeBW genannt, von 2024 bis 30 Verdopplung des investierten Kapitals von 4 auf 8 Milliarden bei der NetzeBW. Die NBW allein plant bis 2030 50 Milliarden zu investieren. Das sind Riesensummen, das sind historische Höchstwerte und die Gelder gehen in alle Teile der Wertschöpfung von Reservekraftwerken, Wind-Offshore-Parks, Übertragungsnetz, Verteilnetz, E-Mobilität. Also da ist die ganze Bandbreite drin und das zeigt, was für eine große Aufgabe das ist. Da ist wirklich viel zu bewegen, nicht nur im Netz, sondern in allen Teilen der Wertschöpfungskette. Und da hat die NBW auch fürs Land Baden-Württemberg natürlich eine sehr wichtige Rolle.
Mich würde jetzt im letzten Drittel unserer Folge noch das Thema Digitalisierung sehr stark interessieren. Also ich habe mit den verschiedenen Gesprächspartnern, mit denen wir bisher Interviews geführt haben, immer sehr stark rausgehört, wenn es funktionieren soll, dann müssen wir es digital ertüchtigen, unsere Netze, aber natürlich auch die Messstellen bei den Kunden. Jetzt bei Maestro sind es eben industrielle Kunden, große Wohnungsbaugesellschaften. Es ist erstmal deren Aufgabe, diesen Smart-Meter-Rollout dann auch zu ermöglichen. Aber ihr seid natürlich auch ein wichtiger Player, der bei diesem Rollout mitspielt. Wie ist deine Sicht auf das Thema Digitalisierung im Netz, aber auch Digitalisierung der Netzanschlussstellen?
Wenn wir auf Digitalisierung schauen, dann unterscheiden wir drei Ebenen. Einmal die Digitalisierung des Netzes, dann die Digitalisierung der Kundenprozesse und die Digitalisierung unserer eigenen Prozesse. Und wir forcieren dort Aktivitäten auf allen drei Ebenen. Am Schluss braucht es alles drei. Wenn man ins Netz reinschaut, hast du eben das Thema Smart Meter Rollout angesprochen. Das ist noch ein Thema, in dem wir auch aktiv sind. Da geht es darum, die Steuerfähigkeit bis in den Haushalt herzustellen. Da haben wir jetzt auch die 20%-Quote, die notwendig sind, die haben wir realisiert bekommen. Ausbau muss weitergehen. Es geht aber auch darum, das Netz besser in der Auslastung messen zu können. Da geht es um Sensorik und Aktorik, die im Netz verbaut wird, auch auf unteren Spannungsebenen, Mittel- und Niederspannung. Das gehört für uns auch zur Digitalisierung der Netze.
Kannst du mal den Begriff Aktorik nochmal erläutern, bitte?
Also wenn du heute in die Stromnetze reinschaust, gerade auf der Niederspannung in den Ortsnetzen, da haben wir überhaupt keine Indikation, wie groß die Auslastung ist. Und da verbauen wir eben Sensoren im Netz, wo man messen kann, wie groß der Stromfluss ist und ob die einzelnen Betriebsmittel schon ausgelastet sind. Und da haben wir schon vor Jahren angefangen, das nachzurüsten, in Ortsnetzstationen beispielsweise. Und damit kriegst du einen besseren Real-Time-Blick, also Echtzeitblick, wie hoch die Auslastung ist und an welchen Betriebsmitteln du absehbar dann Zusatzinvestitionsbedarf hast. Von daher, das ist für uns auch Teil der Intelligenz im Netz. Das ist nicht bloß der Smart Meter, sondern das geht auch viel weiter ins Netz rein. Und am Schluss muss das dann in ein Gesamtsteuerungssystem integriert werden.
Das sind dann letztlich auch diese Gateways, die verbaut werden müssen, damit man, also das eine ist ja zu wissen, wie viel wird da gerade verbraucht, aber das andere ist dann auch, es tatsächlich so anzuschließen, dass man Nachfrage und Verbrauch eben auch synchronisieren kann. Ne?
Das ist der Schritt in den Haushalt rein. Das funktioniert auf der Hochspannung heute schon sehr gut, aber in Richtung Haushalt haben wir dort Nachholbedarf und da soll eben der Smart Meter helfen. Der soll dann auch ansteuerbar sein. Ja, da sind wir auch aktuell dabei, aktuell ein Niederspannungsleitsystem auszuprägen, wo eben diese Vielzahl an Verbrauchen und Einspeisern auch in den unteren Netzebenen angesteuert werden kann.
Okay, also das heißt, da würdest du konstatieren, da seid ihr schon gut unterwegs, aber es sind zumindest mal erste Schritte erfolgt. Aber im europäischen Vergleich ist Deutschland, jetzt nicht nur in eurem Netzgebiet, sondern grundsätzlich natürlich hinkt man da ein bisschen hinterher. Das ist doch die.
Ja, also sind wir da fertig mitnichten. Also wir sind auf dem Weg, ja, als Unternehmen und als Branche. Und man muss auch ein bisschen beim Blick über den Tellerrand immer gucken, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Ja. Also es steht manchmal Smart Meter drauf, aber das, was damit gemacht wird, ist nicht immer dasselbe. Und was unseren Weg unterscheidet, ist diese Steuerbarkeit, die immer angestrebt wird. Und das ist noch längst nicht überall der Standard. Das Thema Messdaten auslese, das ist auch schon Intelligenz, aber das ist noch einfacher wie eine Steuerbarkeit bis in den Haushalt herstellen. Das ist ein etwas umfangreicheres und komplexeres Unterfangen.
Ich vermute, du willst dich da jetzt nicht auf ein Datum festlegen lassen, aber kann man da so eine ganz grobe Perspektive drauf geben? Wann glaubst du, wird es soweit sein, dass man von weitgehend steuerbaren Prozessen in dem Bereich sprechen kann?
Ja, das ist ja wie immer, das wird nicht alles auf einmal erfolgen. Auch der Smart Meter Rollout erfolgt ja in festen Pfaden über die Jahre hinweg und die Steuerbarkeit wird nachgezogen und wir müssen ja erst im kleineren Maßstab dann probieren, dass das funktioniert und dann gibt es ein Fläche-Rollout am Schluss. Wir haben weit über 2 Millionen Zähler im Netz. Das ist ein echtes Massengeschäft. Und wenn du nachher ansteuerst, wir sind auch bei der Abrechnung, du musst dann Rechnungen stellen, wenn du was abriegelst, musst Dinge vergüten, da muss die ganze Kette funktionieren. Und bevor es dann in die Fläche rausgeht, sollte man sicherstellen, dass es auch funktioniert, weil ansonsten ist der Ärger hinterher größer wie der Nutzen.
Also sprechen wir wahrscheinlich schon eher von einer 10-Jahres-Perspektive, bis sowas dann.
Es ist auf jeden Fall, ja, es gibt ja keinen ganz fertigen Bebauungsplan. Ich möchte nur ein Thema nochmal streifen. Ja, das tangiert uns auch als Verteilnetzbetreiber. Die Bundesnetzagentur arbeitet aktuell am sogenannten Agnes-Prozess. Da geht es um die Neuausgestaltung der Netzentgelte nach vorne. Da ist unter anderem eine Idee, das Thema Kapazitätsnutzung stärker in die Bepreisung zu bringen und nicht alles über den Arbeitspreis abzurechnen. Ist grundsätzlich richtig, befürworten wir auch. Frage ist, wie wird es ausgestaltet und welche Komplexität entsteht in der Ausgestaltung. Und da sind wir dann wieder mit im Spiel, weil umsetzen müssen es am Ende wir im Verteilnetz. Und ein Element, wo wir uns sehr stark für eine gute Kosten-Nutzer-Abschätzung einsetzen, ist das Thema dynamische Netzentgelte. Da ist jede Lesart denkbar. Die Frage ist, wo ist da der beste Punkt, was Aufwand der Nutzer anbelangt. Mhm. Die Diskussion läuft aktuell.
Okay, aber absolut, das höre ich aus verschiedenen Ecken. Da ist eigentlich die Musik drin. Wenn man das sinnvoll ausgestaltet, dann wäre das eigentlich ein Incentive für alle Marktteilnehmer, dass es da tatsächlich auch vorwärts geht. Ne?
Absolut. Und eben dieses Thema Anreize schaffen, um das Netz vernünftig nutzen zu können. Ich glaube, das ist im Allgemeininteresse, zahlt wieder auf Systemkosten ein. Dass ist mal nicht alles um jeden Preis voll ins Netz integriert wird, sondern dass es dort auch Steuerungsimpulse gibt, regional und inhaltlich. Das ist ein wichtiges Element, auch um die Kosten einfach im Griff zu halten.
Gut, das war jetzt also dieser Digitalisierung der verschiedenen Netzebenen, aber ihr seid auch ambitioniert im Bereich Digitalisierung eurer eigenen Prozesse unterwegs. Also dass beispielsweise eben auch vielleicht künstliche Intelligenz zukünftig bei der Netzsteuerung eingesetzt wird, bei der Abrechnung und so weiter. Also da glaube ich, das ist ja ein datengetriebenes Geschäft. Finde ich relativ logisch, dass da künstliche Intelligenz ein echter Katalysator sein kann.
Absolut. Setzen wir uns auch schon mit auseinander. Beispielsweise haben wir eine App entwickelt mit KI, wo ist mal neue Mitarbeiter auf unsere oder Mitarbeiter in der Fläche auf alle technischen Dokumente zurückgreifen können, wenn sie unterwegs sind und Frage im Prinzip immer, also über KI stellen und sich beantworten lassen. Das hilft uns, ist mal Wissen zu transferieren, neue Leute schneller zu integrieren und vor Ort entscheidungsfähiger zu werden. Das ist unsere Nele-App. Das ist ein Element. In der Netzführung wird es auch wichtiger werden. Also mit Sicherheit, einfach weil die Komplexität nicht anders zu beherrschen ist. Man muss natürlich immer schauen am Schluss, wer trägt die Endverantwortung auch, wenn was passiert. Das weißt du, wir arbeiten mit einem gefährlichen Gut. Arbeitssicherheit ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir haben Leute, die draußen am Netz dann Hand anlegen und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass die auch abends wieder gesund nach Hause kommen und wenn es in die Prozesse reingeht, das kennst du vielleicht vom autonomen Fahren, da stellt sich nach am Ende die Frage, wer trägt die Verantwortung? Ich glaube, und da muss man einfach auch gucken, dass wir dann kein unnötiges Risiko eingehen.
Dass man nicht sagt, ups, da hat die KI halluziniert, hätte nicht passieren sollen.
Können wir uns nicht erlauben.
Okay, verstanden. Das heißt aber, du würdest sagen, das Thema Digitalisierung, das hat eine hohe Priorität und ist schon auch in einem fortgeschrittenen Ausbaustadium?
Hat es eine hohe Priorität? Ja. Haben wir schon viel gemacht? Ja. Müssen wir noch viel tun? Ja. Also auch das ist noch wirklich weite Wegstrecke, die wir gehen müssen. Und wir arbeiten ja nicht in ein statisches Gebilde rein, sondern unsere Prozesswelten, die verändern sich gewaltig mit der Energiewende. Und das muss dann eben auch in den Prozessen abläufen und damit auch in der Digitalisierung berücksichtigt werden. Und da haben wir noch richtig viel zu tun die nächsten Jahre.
Und wenn wir mal so 10 Jahre vorausschauen, wenn wir uns 2035 mit Megawatt and Friends wieder treffen, du dann möglicherweise immer noch Geschäftsführer der Netze BW bist, woran würdest du festmachen, dass man da gut vorangekommen ist, dass man da tatsächlich einige Pflöcke für die Energiewende in die Erde gerammt hat in den letzten 10 Jahren oder eben bis 2035. Was wäre da so ein positives Szenario, wo man stehen kann, wenn man jetzt das wirklich als Gemeinschaftsaufgabe begreift?
Ganz klarer Anspruch ist, dass wir diesmal den Anteil der erneuerbaren Energie noch deutlich hochgebracht haben. Wir stehen heute bei 60%, wir wollen 2030 bei mindestens 80% stehen. Die Frage ist, auf welche Basis? Da ist der Anspruch, dass wir das auch im Netz integriert bekommt und dass das Netz sicher und zuverlässig funktioniert. Also von daher wird man da 2035 nicht fertig sein auf dem Weg zur Klimaneutralität, aber wir werden weite Schritte gegangen sein. Das Netz wird funktionieren, Energiewende funktioniert. Die Kunden sind zufrieden, leisten ihren eigenen Beitrag. Wir haben Sache Flexibilität zugelegt, das ist sicher wichtig. Und was mir auch wichtig ist, wir haben über Bezahlbarkeit gesprochen, es gelingt uns auch, relevante industrielle Wertschöpfung im Land zu halten, auch mit der Energiewende, finde ich persönlich ein wichtiges Unterfangen. Auch das gehört mir dazu und da habe ich die Hoffnung, dass uns das gelingt.
Könnte ja sogar eben auch dann ein positiver Standortfaktor werden, wenn man es richtig anstellt, dass es eben nicht mehr, jetzt sind es die hohen Energiekosten, die manche Betriebe ins Ausland treiben oder zu Verlagerungen treiben, die wieder zurückzuholen, wenn es gelingt, eben über Digitalisierung nachhaltige Energieerzeugung, dass vielleicht Energie ein positiver Standortfaktor ist.
Das muss zumindest der Anspruch sein. Ja. Also als Land mit so einer großen Wertschöpfung, wie wir haben, muss das der Anspruch sein in jedem Fall. Da spielt, wir haben ein Thema, das ist aber nur ausgeblendet, Versorgungssicherheit natürlich eine wichtige Rolle. In der Energiewende ist es für den Kunde kaum spürbar. Wir haben fast die niedrigsten Stromausfallzeiten weltweit und das soll auch 2035 noch so sein, auch in der Energiewende. Und das ist auch ein wichtiger Standardfaktor, dass das gut funktioniert. Und da sind wir im internationalen Vergleich, auch wenn man über den Teich schaut nach Amerika, in einem deutlich besseren Zustand. Wir haben viel bessere Verfügbarkeiten und das ist hoffentlich 2035 auch noch der Fall.
In dem Zusammenhang meine Abschlussfrage, Jörg. Du bist jetzt ja schon 20 Jahre in der Energiebranche unterwegs. Was ist es denn, was dich da so persönlich motiviert, da mitzuarbeiten an diesem Transformationsprozess? Aber auch, was gibt dir Hoffnung, dass trotz all dieser Herausforderungen das auch tatsächlich gelingt?
Ja, jetzt arbeite ich für ein baden-württembergisches Unternehmen und wie du weißt und wie man mir anhört, bin ich Schwabe. Insofern kann ich mich schon rein geografisch sehr gut identifizieren mit der NBW und mit der Netze-BW und mit dem Thema Energie auch. Wir leisten einfach einen wahnsinnig wichtigen Beitrag für die Lebensqualität im Land und das ist Motivation genug, die letzten Jahre, aber auch die nächsten Jahre dort einen Beitrag zu leisten. Und das weiß ich auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, da gibt es eine unheimlich hohe intrinsische Motivation an diesem Gelingen der Energiewende, einen Beitrag zu leisten. Das motiviert nicht nur mich, das motiviert viele Teile der Belegschaft bei uns.
Und zweiter Teil der Frage, du hast also, und das versprühst du ja auch, diese Hoffnung, dass das gelingt, die ist spürbar hier, sowohl bei dir als auch bei den Kolleginnen und Kollegen von der Netze-BW.
Natürlich, also das wird uns gelingen, auch wenn wir heute auf dem Weg dahin noch nicht jede Frage beantworten können. Das ist jetzt nicht so, dass wir einen Bebauungsplan haben und der wird abgearbeitet und sind wir fertig, sondern man braucht Neugier, auch Anpassungsfähigkeit, man muss wieder nachjustieren können, das sehen wir jetzt über die bundespolitische Gesetzgebung, Netzpaket, EEG wird novelliert. Das zeigt ja, dass wir immer wieder Haltepunkte hat, wo man sagt, so, wir haben jetzt viel erreicht bis dahin. Wir haben gelernt, wo wir nochmal nachsteuern müssen. Wir steuern nach. Und ich glaube, mit der Haltung muss man auch voranmarschieren. Wir werden immer wieder Haltepunkte haben, ohne das Ziel aus dem Auge zu verlieren, wo man wieder gewisse Nachjustierungen braucht. Das gehört mit dazu. Dafür ist auch die Umwelt viel zu volatil, da kommen neue Einflussfaktoren rein und die muss man mit berücksichtigen.
Das gibt mir Hoffnung, dass dieses große Projekt, dieses Generationenprojekt tatsächlich auch gelingt. Jörg, herzlichen Dank, dass du uns da mal hast reinschauen lassen in diese Aufgaben eines Verteilnetzbetreibers und eben eines der ganz großen Verteilnetzbetreiber. Es gibt ja über 800 in Deutschland, die Netze-BW ist einer der größten in diesem Segment. Also herzlichen Dank für diese Einblicke. Mein Fazit ist auch, dass ich das Gefühl habe, dass es sehr unternehmerisch betrieben wird. Deswegen passt es auch gut zu Megawatt and Friends. Das ist ja unser Anspruch zu sagen, das ist jetzt nicht nur was man irgendwie abarbeitet, diese Energiewende, sondern man geht unternehmerisch ran und man nutzt eben auch die Chancen, die sich dadurch bieten. Also vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank an dich, Jan. War ein tolles Gespräch.
Danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro. Macht's gut. Ciao, ciao.
Megawatt and Friends. Energie neu denken.